Geht es wieder los? Sachsen-Anhalt erklärt Corona-Notstand. Regierungskritik unerwünscht. So wollen die Grünen die Zensur vorantreiben. Ökonom Hamer, Wirtschaftskrise ist absichtlich herbeigeführt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Diese Entscheidung macht vielen Deutschen Angst. Der Landtag in Sachsen-Anhalt hat erneut den Corona-Notstand verhängt. Für den entsprechenden Antrag stimmten am heutigen Donnerstag 52 Abgeordnete und damit fast die gesamte Koalition aus CDU, SPD und FDP. Das Regierungsbündnis begründete die Entscheidung mit der Sorge vor, wie es hieß, neuen gefährlichen Viren. Nach Ansicht von Finanzminister Michael Richter bestehe weiterhin eine außergewöhnliche Notsituation. Die Opposition vermutet dagegen finanzielle Erwägungen als Grund für die Entscheidung. Im Rahmen des Notstandes kann das Land Kredite von 852 Millionen Euro aus dem Corona-Sondervermögen aufnehmen. Führten Impfungen zur Autismus-Explosion der letzten Jahrzehnte? Das soll der designierte US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy nun untersuchen. Denn die Zahl der Injektionen für Kinder hat ebenso massiv zugenommen. Während in den USA im Jahr 1986 7 Routineimpfungen durchgeführt wurden, sind es für das kommende Jahr über 200. Wie parallel dazu Autismus anstieg, äußerte Molekulargenetiker Michael Nehls bei dem Panel Gesundheit und Medizin von morgen am AWEF in Prag.
Und wir wussten, was uns schadet und was uns nützt. Die Hilfskriterien für Impfung versus Autismus sind geklärt. Wir wissen, es ist gefährlich. Wir können jetzt sagen, ja okay, wir forschen noch mal 10 Jahre. Aber in den nächsten 10 Jahren werden jeden Tag Babys geboren, die Autismusrisiko haben von 1 zu 32 oder noch höher. Warum beenden wir das nicht einfach? Ja, warum hören wir nicht einfach damit auf, solange wir nicht wissen, ob wir es nicht ausschließen können? Die Frage ist doch nicht, können wir beweisen, dass es nicht so ist, sondern wir müssen es beenden, damit einfach niemand mehr geboren wird, mit dem Potenzial, krank zu werden auf etwas, was wir geändert haben, was vorher nicht da war. Vor 50 Jahren gab es praktisch keinen Autismus. 1970 war es 1 zu 10.000. Also irgendwas hat sich verändert.
Aktuell gibt es in den USA Pläne, bald die Impfung gegen Polio, also Kinderlähmung, zu verbieten. Das bereitet Kennedy-Berater Aaron Ziering gerade vor. Doch in gewohnter Manier toben die offenbar sattsam pharma-gesponserten Systemmedien auch hierzulande. Bei seiner Wiederwahl als Ministerpräsident von Sachsen war Michael Kretschmer am Mittwoch auf Stimmen der Opposition angewiesen. Sowohl Linke als auch Teile des BSW votierten im Dresdner Landtag für den CDU-Kandidaten. Zuvor war in Thüringen Mario Vogt, ebenfalls CDU, zum Regierungschef gewählt worden. Auch in Erfurt unterstützte die Linke den christdemokratischen Bewerber. Ob es für diese Unterstützung eine Gegenleistung gab, ist unklar. Die Landesvorsitzende der Linken in Sachsen, Susanne Schaper, hofft anscheinend auf eine Zusammenarbeit mit den übrigen Altparteien. Gegenüber der Zeitung ND sagte sie, Zitat, offenkundig werden wir im Gegensatz zu BSW und AfD auch als eine verlässliche Partei wahrgenommen. Sowohl in Sachsen als auch in Thüringen schließen die Altparteien eine Zusammenarbeit mit der AfD aus und setzen stattdessen auf Koalitionen ohne eigene Mehrheit mit Unterstützung der Linken. Sollte die AfD künftig einen Kompromiss mit der CDU suchen, um ebenfalls eigene Forderungen im Landtag durchsetzen zu können? Genau davor warnt der Publizist und Aktivist Martin Sellner gegenüber auf 1.
Also gewisse Kompromisse in gewissen Bereichen gibt es immer im Bereich der Politik. Also kann er vielleicht ein paar Jahre nachlassen bei der Haftstrafe, wenn die Politiker für ihre Corona-Verbrechen angeklagt werden. Aber in gewissen anderen Bereichen, wenn es um Grenzkontrollen geht, um Remigration geht, da kann eine AfD keine Kompromisse machen. Kurz, die Partei muss so stark werden, dass sie ihre Kernideen und Kernthemen klar durchsetzen kann, ohne Abstriche. Und wenn sie nicht stark genug ist, wäre eine Regierungsbeteiligung aus meiner Sicht eine Entzauberung, eine große Gefahr. Denn das einzige Kapital, das die AfD hat und die FPÖ, ist die Glaubwürdigkeit, ist, dass die Leute damit eine echte Wende verbinden. Und wenn sie das einmal verliert, wenn sie einmal 4 Jahre in der Regierung waren, es hat sich in der Region nichts geändert, dann wird das eine massive Krise bedeuten für die AfD. Und die Wähler von sogenannten rechtspopulistischen Parteien zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht sehr treu sind, dass sie sehr wählerisch sind und wechselhaft. Ich finde das sehr gut, weil das hängt wie ein Damoklesschwert über den Parlamentspatriotismus in der AfD. Sie können nur dann auf diese Karte setzen, der Regierungsbeteiligung, wenn sie wirklich etwas ändern können.
Der Versuch der Grünen, ihre woke Blase vor Kritik zu schützen, hat eine neue Stufe erreicht. Im aktuellen Wahlprogramm versprechen sie verschärftes Vorgehen gegen vermeintliche Desinformation. Autoritäre Staaten und Einzeltäter würden die Demokratie mittels Fake News angreifen und die Gesellschaft spalten. Dagegen müsse man wachsame Institutionen, verlässliche Informationen und unabhängige Medien einschalten. Außerdem müssten Wächter eingesetzt werden, die, so wörtlich, Deepfakes, groß angelegte und gesteuerte Kampagnen mit Falschnachrichten und andere, die Demokratie zersetzende Inhalte frühzeitig erkennen. Das kann eigentlich nur bedeuten, die Kriterien für Löschung und Hausdurchsuchungen noch weiter zu verschärfen. Dazu wolle man, so wörtlich, die Möglichkeiten der deutschen Strafverfolgungsbehörden im digitalen Raum verbessern. Razzien wegen Regierungskritik oder Witzen könnten also künftig aus noch viel banaleren Anlässen erfolgen. Zu den von den Grünen geforderten wachsamen Institutionen gehören neuerdings auch sogenannte Recherchenetzwerke, die mithilfe von staatlichen Geldern auch aus den USA finanziert werden. Diese Verbände heften sich an die Fahne, investigativen Journalismus zu betreiben. Doch welche Intention steckt tatsächlich dahinter? Auf 1 konnte dazu beim AWF in Prag exklusiv mit dem Kommunikationswissenschaftler Professor Michael Mayen sprechen.
Ich glaube, man muss ganz grundsätzlich anfangen und verstehen, dass ein Label wie investigativer Journalismus geschaffen wurde, um erstens den Journalismus zu adeln. Investigativer Journalismus verspricht uns, Dinge aufzudecken, die im Dunkeln bleiben sollen, auch den Mächtigen auf die Finger zu klopfen. Wir wissen aber, dass Lecks, dass investigativer Journalismus, der Dinge nach außen trägt, immer nur funktioniert, wenn Geheimdienste zuliefern, wenn entsprechende Stellen zuliefern, wenn es Whistleblower gibt, die mit Interessen arbeiten. Diese Formen von Interessen werden verdeckt. Mit diesem neuen Phänomen der Recherche Verbünde, die Sie ja angesprochen haben, Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR, mit diesem neuen Phänomen wird jeder, der Informationen hat im Apparat, da eigentlich dazu angehalten, genau zu diesen großen Netzwerken zu gehen und nicht mehr zu dem recherchierenden Einzelkämpfer, den es ja an jeder Redaktion gibt. Diese Leute werden außen vor gehalten. Und wenn ich jetzt weiß, dass da Regierungsinteressen dahinter stecken, dann kann ich mir vorstellen, dass Informationen, die ein Whistleblower hat, die aber gerade nicht ins Narrativ passen, dass die unterdrückt werden, weil das Netzwerk sie einfach unterdrückt. Wir haben hier eine Monopolisierung von investigativer Recherche und damit auch ein Ausboten von idealistischen Einzelkämpfern. Weil in jeder Redaktion gibt es Leute, die gerne solche Sachen nach außen tragen, die gerne an solchen Themen arbeiten. Die haben schwer gegen einen Verbund, in dem jetzt zweistellige Millionensummen von US-Dollar stecken.
Welch unrühmliche Rolle solche Recherchenetzwerke bei brisanten Enthüllungen wie den Panama Papers spielen, erfahren Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Und wenn Sie, verehrter Zuseher, den Kampf von Auf 1 gegen die mit Millionensummen gestützte Deutungshoheit der Systemmedien unterstützen wollen, dann können Sie jetzt mit Ihrer Spende dazu beitragen. Inflation, wirtschaftlicher Abstieg, Deindustrialisierung. Die dringend nötige Diskussion, wie ein besseres Wirtschaftssystem aussehen könnte, wurde auf dem Alternativ-WEF in Prag von hochkarätigen Fachleuten geführt. Sehen Sie nun einen kurzen Ausschnitt.
Es gibt zum Beispiel in Sizilien, ist ja keine ganz so kleine Insel im Mittelmeer, die den SADEX eben eingeführt haben, schon vor längerer Zeit. Dort wird etwa 80% von all dem, was sie dort tun, in finanziellen Transaktionen mit dieser Regionalwährung eben umgesetzt untereinander. Die Saden sagen also durchaus selbst, wenn es den Euro nicht mehr gibt, machen wir den Rest eben auch noch mit dem SADEX. Der wird auf dem Festland auch schon in einigen Regionen eben entsprechend akzeptiert und eingesetzt. Also ist eigentlich fast schon eine Erfolgsgeschichte. Und solche Dinge gibt es dann im kleinen Bereich vor Ort natürlich schon auch sehr viele. Es gibt im Bregenzer Wald eine Gemeinde, die hat sich in eine Genossenschaft umgewandelt. Die machen alles, auch 80% in der eigenen Genossenschaftswährung. Es gibt die Gemeinde Rettenbach, die ist nicht nur im Bereich Geld fast schon autark mit der eigenen Regionalwährung. Du kannst die Steuern damit bezahlen, die machen einen eigenen Treibstoff, die sind energiemäßig autark. Und da könnte ich jetzt, wäre das Pendel aber rum, wenn ich alle Beispiele jetzt aufzähle, die jetzt in der Praxis bereits funktionieren. Und es gibt einige große weltweite Visionen, bis hin zu sogar Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen, die fair mit mehr Wohlstand für alle funktionieren.
Der Staat hat historisch seine Genese in vagabundierenden Räuberbanden, die irgendwann mal rausgefunden haben, dass Schutzgelderpressung ein lukrativeres Geschäftsmodell ist als Raub, Mord und Vergewaltigung. Ja, und ab und zu fällt der Staat aber noch in dieses Raub, Mord und Vergewaltigungsschema zurück, weil es in seinen Genen drin liegt, weil da kommt er her. Wenn wir in der Geschichte 5000 Jahre zurückgehen, was glaubt eigentlich irgendjemand, wie die Staaten damals entstanden sind, außer dadurch, dass Leute Waffen in die Hand genommen haben und andere überfallen, ausgebeutet und unterdrückt haben? Ganze Imperien sind auf die Weise entstanden.
Ich würde mein Eigentum vor den staatlichen Langfingern schützen. Die Maßnahmen rollen ja schon langsam an. Ich erwarte die Entwicklung, dass der Staat beginnt, sich alles versuchen anzueignen. Stichwort Sanierungsabwicklungsgesetz, Lastenausgleich, was da alles vorbereitet wurde. Ich könnte jetzt 1000 Richtlinien aufzählen, die in der Schublade liegen, die kurz vor Anwendung stehen. Stichwort Abteilung 7 im Bundesfinanzministerium, die im Mitarbeiterjargon aus die Abteilung der Enteignungen bezeichnet wird.
Die Unternehmer, die sollten sich jetzt krisenfest machen. Das heißt, dass sie durch eine Krise nicht in existenzielle Nöte geraten. Sie sollten aber auch ihre Interessen jetzt und in Zukunft offen kommunizieren, insbesondere gegenüber der Politik. Sie sollten die ganzen angeblich für Sie die Interessen vertretenden Verbände so weit in den Hintern treten, dass die ihre Interessen anfangen zu vertreten und in der Politik auch ihre Interessen formulieren und nicht irgendwelche Selbstbefriedigungsinteressen irgendwelcher Spitzenfunktionäre. Denn in der Politik kommen die Nöte der Unternehmer gar nicht an, weil die Spitzenfunktionäre der Verbände, selbst der freiwilligen Verbände, nur an ihrer persönlichen Bedeutung basteln und eben der Politik deswegen dienlich sind. Das muss enden.
Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass der Mittelstand sich zusammenschließt und sich seiner eigenen Kraft bewusst wird. Und ich würde den Mittelstand auffordern, eine große Informationsinitiative zu starten, den Rest der Bevölkerung mal darüber zu informieren, dass der Mittelstand die meisten Steuern zahlt, dass der die meisten Arbeitsplätze schafft und dass er die meisten Lehrstellen schafft. Das ist den meisten Leuten nicht bekannt. Ich glaube, der Mittelstand sollte mal ganz selbstbewusst zeigen, dass er wirklich die Basis der Gesellschaft ist und dafür sorgen, dass man tatsächlich auch beim Mittelstand dann einkauft und den Mittelstand bedient und nicht die Plattformökonomie von heute, die nämlich genau das Gegenteil tut, die immer weniger Arbeitsplätze schafft und die tatsächlich auch so gut wie keine Jugendlichen mehr ausbildet.
Das hochbrisante Panel vom AWEF Geld- und Wirtschaftssystem von morgen finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Der Bundesverband der deutschen Industrie schlägt Alarm. In einem Grundsatzpapier heißt es, dass sich, Zitat, Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit im freien Fall befinde und die Wirtschaft unter einem nie dagewesenen Druck stehe. Der Verband fordert daher von der nächsten Bundesregierung eine radikale Reformagenda. Doch kann ein solcher Appell überhaupt fruchten? Dazu sagte Ökonom Dr. Eike Hamer am Rande des AWEF in Prag gegenüber auf 1.
Nun, ich glaube, dass diese Krise, insbesondere die deutsche Krise, absichtlich von der Politik herbeigeführt worden ist. Das heißt, sie wäre überhaupt gar nicht nötig. Hier ist, meines Erachtens haben wir hier eine Sabotagepolitik in Berlin, die ganz bewusst die Industrie, den industriellen Mittelstand in Deutschland vernichten will. Das haben sie auch in Davos ganz offen zugegeben. Sie wollen sogenannte CO2-Freiheit und da haben sie eigentlich das produzierende Gewerbe in Deutschland als Hassobjekt ausgekoren und das vernichten sie, indem sie zum Beispiel die Energieversorgung verunsichert haben. Ich erinnere an den größten Terrorakt gegen Deutschland in der ganzen Nachkriegsgeschichte, auch gegen die Umwelt Europas, das ist ja die Sabotage der Nord Stream 2 Pipeline. Ich erinnere daran, dass man ganz künstlich zusätzlich noch durch Auflagen, durch Zusatzsteuern, Zusatzabgaben die Energie künstlich verteuert hat. Ich erinnere daran, dass man mit immer mehr Verboten, mit immer mehr Terrorisierung der Bürger, insbesondere der Leistungsträger, denen die Lust am Arbeiten nimmt, dass man immer neue Abgabenorgien zumindest offen diskutiert, wo die Leute eben schlicht und einfach keine Lust mehr haben. Hinzu kommt, dass wir ohnehin eine alternde Gesellschaft haben, wo ältere Herrschaften sehr erfolgreich waren und sich selber sagen, soll ich denn jetzt noch einmal diese Sonderbelastung, die der Staat uns aufdrückt, übernehmen oder mache ich nicht einfach dicht? Und genau das ist jetzt, was wir jetzt sehen. Die Unternehmen machen einfach still und leise dicht. Sie produzieren einfach nur nicht mehr, wie Herr Habeck so schön sagt, aber sie sind dauerhaft eben aus dem Markt. Und das ist die Wirtschaftskrise, die wir jetzt haben. Sie wäre gar nicht nötig gewesen in diesem Maße, wenn die Politik das nicht absichtlich herbeigeführt hätte.
Warum sich Deutschland und Europa laut Dr. Hamer längst in einem Wirtschaftskrieg mit den USA befinden und welche Rolle der nächste US-Präsident Donald Trump spielen könnte, das sehen Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Am vergangenen Sonntag hat der EU-Ministerrat das inzwischen 15. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Neu dabei ist, zum ersten Mal richten sich die Maßnahmen nicht nur gegen russische, sondern auch chinesische Unternehmen. Wie sich dieser neue Schritt in der Eskalationsspirale auf die deutsche Wirtschaft auswirken wird, hat der unabhängige Journalist und China-Fachmann Jonas Greindberg gegenüber auf 1 exklusiv eingeschätzt.
Die Sanktionen reichen von Handelsverboten bis hin zum Einfrieren von Konten. Im Zentrum der Sanktionen steht die chinesische Staatsbürgerin Li Xiaozui. Frau Li wird vorgeworfen, Rüstungstechnologie an russische Geschäftspartner geliefert zu haben. Eine Handvoll weiterer China-Unternehmen findet sich wegen der Lieferung von Drohnentechnologie ebenfalls auf der Sanktionsliste. EU-Außenministerin Katja Kallas sprach von einer starken Botschaft. Kallas warnte, dass jeder, der den Ukraine-Krieg verlängere, einen hohen Preis zahlen müsse. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian, verurteilte die unilateralen Sanktionen als völkerrechtswidrig. Herr Lin kündigte an, dass China alles tun werde, um seine legitimen Interessen zu verteidigen. Ob diese Entwicklung für Deutschland, das aufgrund einer fatalen Energiepolitik in die Depression abzurutschen droht, klug ist, steht zu bezweifeln. Fakt ist, die russische Wirtschaft wächst in diesem Jahr um 3,6%, die von China fast um 5%. Daran wird auch das jüngst beschlossene EU-Sanktionspaket wohl nichts ändern.
Auf 1 hat das deutsche Bundesinnenministerium und die EU-Kommission mit der Frage konfrontiert, wie gut eigentlich der Migrationspakt zwischen der EU und der Türkei funktioniert. Doch weder aus Berlin noch aus Brüssel erreichte uns eine Antwort. Wir hatten nachgefragt, wie viele Einwanderer die Türkei im Rahmen des sogenannten Flüchtlingsdeals seit Jahresbeginn aus der EU zurückgenommen hat und wie viele Asylanten im Gegenzug an die EU überstellt wurden. Im Oktober des Vorjahres war durch eine Recherche der Bild-Zeitung bekannt geworden, dass Ankara lediglich knapp 2000 Migranten aus Europa wieder einreisen ließ. Andererseits hatte die türkische Regierung rund 37.000 Asylanten an die EU übergeben. Im gegenseitigen Abkommen war ursprünglich ein 1:1-Verhältnis vorgesehen. Dennoch hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bereits am Dienstag die Zahlung einer weiteren Milliarde Euro an die Türkei zur Umsetzung des Migrationspaktes angekündigt. Insgesamt hat die EU im Rahmen der Vereinbarung bereits fast 10 Milliarden Euro an Ankara überwiesen. Und weitere wichtige Meldungen erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Die Stadtbücherei Münster hat Bücher mit einem politischen Warnhinweis versehen. Dies bestätigte die Bibliothek gegenüber Apollo News. Auf dem Empfehlung heißt es, der Inhalt sei, Zitat, unter Umständen nicht mit den Grundsätzen einer demokratischen Gesellschaft vereinbar. Unter anderem ist ein Werk des Bestsellerautors Gerd Wisniewski betroffen. Migration in der Jugend kann das Risiko für Psychosen im späteren Leben deutlich erhöhen. Dies zeigt eine Fallkontrollstudie, die in der Fachzeitschrift PLOS Mental Health veröffentlicht wurde. Besonders stark war dieser Effekt bei Migration in der Jugend, wo sich das Risiko mehr als verdoppelte. Bei einer Einwanderungserfahrung in der Kindheit steigt das Risiko sogar um das Dreifache. Anlässlich der letzten Präsidentschaftswahl im EU- und NATO-Land Rumänien hat die EU-Kommission ein Verfahren gegen die Videoplattform TikTok eingeleitet. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, man sehe, so wörtlich, ernsthafte Hinweise darauf, dass sich ausländische Akteure mithilfe von TikTok in die rumänischen Präsidentschaftswahlen eingemischt haben. Bei der inzwischen annullierten Wahl war überraschend der patriotische Kandidat Calin Georgescu auf dem ersten Platz gelandet. Die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen in Deutschland ist erneut eingebrochen. Laut dem Statistischen Bundesamt genehmigten die Behörden im Oktober 2024 den Bau von rund 18.600 Wohnungen. Dies entspricht einem Rückgang von 18% im Vergleich zum Vormonat. In den ersten 10 Monaten des Jahres 2024 wurden weniger als 200.000 neue Wohnungen in Deutschland genehmigt. Die Ampelregierung hatte bei Amtsantritt versprochen, pro Jahr 400.000 neue Wohneinheiten zu errichten. In Dänemark darf ab dem Jahreswechsel 2025 an Fahnenmasten ab 4 Metern Höhe keine andere Flagge mehr als die dänische gehisst werden. Ein entsprechendes Gesetz wurde durch das dänische Parlament beschlossen. Ausgenommen sind nur die Fahnen anderer skandinavischer Länder. Aus Rücksicht auf die deutsche Minderheit bleibt auch Schwarz-Rot-Gold erlaubt.
Heute wurde Mario Kunasek, FPÖ, in Wien als neuer Landeshauptmann der Steiermark angelobt. Doch was sind die Pläne der Koalition zwischen FPÖ und ÖVP in Sachen Corona-Aufarbeitung? Im Regierungsprogramm findet sich dazu ein zweiseitiger Passus. Dort bekennt man sich zur, Zitat, Verantwortung, diese Zeit transparent und kritisch aufzuarbeiten. Dazu soll eine Kommission eingerichtet werden, die sich mit den Maßnahmen und Handlungen der öffentlichen Hand während der Pandemie auseinandersetzen soll. Zudem wird ein Corona- und Krisenresilienzfonds nach dem Vorbild in Niederösterreich eingesetzt. Damit sollen, Zitat, Nachteile, die Menschen in der Steiermark aufgrund der gesetzten Corona-Maßnahmen erwachsen sind, zumindest teilweise wieder gut gemacht werden. Dazu zählt auch die Rückzahlung von Strafgeldern. Besonders brisant ist die angekündigte Aufarbeitung der Sitzungen des steirischen Corona-Koordinationsstabes im Rahmen eines Gesamtberichtes. Ob dieser eine ähnliche Sprengkraft wie die RKI-Protokolle in Deutschland entfalten könnte? Das hängt wohl nicht zuletzt davon ab, welchen Einfluss die ÖVP als Koalitionspartner der Freiheitlichen darauf haben wird. Denn sie war es, die während der Corona-Pandemie federführend für das Vorantreiben der Maßnahmen verantwortlich war. Plötzlich Staatsfeind. So lautet der Titel des neuen Films von Imad Karim, dessen Premiere am Samstag in Mannheim stattfand. Der libanesisch-deutsche Filmemacher entwirft darin den Orwellschen Albtraum eines nicht allzu fernen Zensur- und Überwachungsstaates, der in Teilen wohl bereits Realität ist. Die eigentliche Veröffentlichung des Films erfolgt am kommenden Sonntag. Ab da wird plötzlich Staatsfeind auf Imad Karims YouTube-Seite frei abrufbar sein. Daniel Matisek hat die Premiere für Auf 1 besucht.
Plötzlich Staatsfeind ist das erste Spielfilmprojekt des Mannheimer Filmemachers Imad Karim, der eigentlich eher für Dokumentarfilme bekannt ist. Der Film startet am 22. Dezember auf Imad Karims YouTube-Kanal. Doch die Premiere vor ausgewähltem Publikum fand bereits am Samstag in Mannheim statt.
Das ist ein Spiel zwischen Realität und Fiktion, wie schnell ein Mensch, der nicht Mainstream tauglich ist, zu einem Staatsfeind erklärt wird. Wenn der Zuschauer den Film gesehen hat, muss er selbst sich fragen, ist das das, was ich im Film erlebt habe, Teil der Realität oder ist eine fiktionale Spinnerei von dem Regisseur? Und das ist das erste Mal, dass ich einen Spielfilm mit richtigen professionellen Schauspielern, und es war sehr schwer, die Schauspieler zu bekommen und dadurch das Geld, denn es hat ja mehrere hunderttausend Euro gekostet, der Film. Und insofern bin ich froh, dass wir den Film realisiert haben.
Der rund einstündige Film erhielt frenetischen Applaus, ließ viele Zuschauer aber auch nachdenklich zurück. Das Lachen blieb so manchem im Halse stecken. Zu offensichtlich sind die Parallelen zur heutigen Zensur- und Unterdrückungsrealität. Unter den zahlreichen geladenen Ehrengästen und Prominenten war auch der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau.
Der Film hat mir sehr gut gefallen. Das war natürlich sehr intensiv, das jetzt anzugucken. Es ist ja letztlich der Versuch, den George Orwell 1984 auf die Jetztzeit zu übertragen, auch in einer etwas humorigen, aber eben schwarzhumorigen Weise. Wir nähern uns den hier im Film gezeigten Zuständen doch sichtlich an. Und das macht ja den Film so bedrückend.
Und wie war Imad Karim als Regisseur?
Er war ein Tyrann, der zu einem guten Ziel hingearbeitet hat.
Er ist ein Menschenfänger. Er führt die richtigen Menschen zusammen. Und das hat er wirklich gemacht. Und es war eine große Freude, mit ihm zu arbeiten.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn man nichts macht, dann macht man nichts falsch. Aber er hat was gemacht. Ich finde den Film sehr wichtig. Ich finde gut, dass er jetzt kommt, zur rechten Zeit. Mitunter hat man das Gefühl, dass die Realität den Film schon überholt hat.
Ich bin auch froh über das Ergebnis des Films, denn ich denke, dass der Film für die aktuelle Zeit sehr wichtig ist.
Wenn Ihnen in der Brandenburger Schorfheide demnächst ein Elch begegnet, könnte sich um diesen hier handeln. Elchkuh Olga sollte eigentlich am heutigen Donnerstag im dortigen Wildtierpark angesiedelt werden, doch ihr Freiheitsdrang war offenbar zu stark. Vor den Augen der Parkwächter sprang sie über den 2 Meter hohen Zaun und verschwand. Einsam fühlen wird sie sich in der neu gewonnenen Freiheit wahrscheinlich nicht. In den Wäldern der Mark haben sich in den letzten Jahren bereits wieder einige Artgenossen angesiedelt. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.